Damen und Herren, herzlich willkommen. Nachdem wir uns durch die Stände der Professionals gequält haben, jetzt wieder zur Gerechtigkeit. Ich will wie immer kurz ein bisschen erinnern an die wichtigsten Punkte aus der letzten Vorlesung und dann da weitermachen, wo ich letzte Woche geendet hatte, nämlich bei der Frage des Zusammenhangs von Gerechtigkeit und Herrschaft. Der übergreifende Fragebereich ist immer noch der, den Aristoteles eröffnet hat, als er unterschieden hat zwischen einer allgemeinen und einer besonderen Verwendung des Gerechtigkeitsbegriffs. Die allgemeine Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die sich zeigt im intersubjektiven Verkehr der Menschen miteinander und insbesondere in der Bereitschaft, die gültigen Ansprüche aller anderen zu beachten. Die besondere Gerechtigkeit hat wiederum Unteraspekte, die Aristoteles mit Hilfe mathematischer Bestimmungen unterschieden hat. Nur zur Erinnerung, für Aristoteles gab es zunächst einmal zwei Grundtypen der besonderen Gerechtigkeit. Die eine nannte er verteilend, die andere ausgleichend. In der mittelalterlichen Rezeption von Aristoteles Werk wurde daraus lateinisch justitia distributiva für die verteilende Gerechtigkeit, justitia commutativa für die ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt war eine weitere Behauptung von Aristoteles, dass wir die ausgleichende Gerechtigkeit nach zwei Beziehungsarten weiter unterteilen können. Einige Beziehungen gehen Menschen freiwillig ein, das sind paradigmatisch Tauschbeziehungen. Beziehungen des Austauschens von Sachen und Leistungen, in die wir in der Einstellung der Eigeninteressiertheit oder mit dem Wunsch der Nutzenmaximierung eintreten. Und unfreiwillig sind hingegen solche Beziehungen, die nach Wiedergutmachung oder nach Bestrafung verlangen. Für Aristoteles fallen Wiedergutmachung und Strafe im Wesentlichen in dieselbe Kategorie. Und nun war die Behauptung, wie gesagt, etwas mathematisiert, für die verteilende Gerechtigkeit ist der immer gültige Grundsatz der sogenannten geometrischen Proportionalität oder zu Deutsch der Verhältnisgleichheit. Die Größen müssen zueinander in einem richtigen gleichen Verhältnis stehen. Hingegen sei für die ausgleichende Gerechtigkeit, und zwar sowohl für Tausch als auch für Wiedergutmachung und auch für Strafe, die arithmetische Proportionalität oder Mengengleichheit entscheidend. Und ich habe dann insbesondere Zweifel angemeldet, was die Übertragbarkeit des Gedankens der Mengengleichheit auf Strafe angeht. Und habe etwas Zeit darauf verwendet, Ihnen den Gedanken nahezubringen, dass Strafe eine besondere Art von Beziehung ist, die vielleicht gar nicht in Aristoteles Schema der besonderen Gerechtigkeit passt, weil Strafe jedenfalls nach heutigem Strafrechtsverständnis eben wesentlich nicht dem Opfer einer Straftat geschuldet ist, sondern der Rechtsgemeinschaft als Ganze. Und dieser Gedanke, so meine ich, führt die Strafe wiederum in eine enge Nähe zu dem, was Aristoteles allgemeine Gerechtigkeit genannt hat. Wie auch immer das ist, auffällig bei Aristoteles Unterscheidungsvorschlag ist, dass er keine eigene Betrachtung der Gerechtigkeit von Herrschaftsbeziehungen widmet. Man kann jetzt fragen, wieso eigentlich nicht? Sind nicht die Beziehungen, die Menschen als Herrschende und Beherrschte zueinander einnehmen, auch und vielleicht sogar in einem ganz grundlegenden Sinne gerecht zu regeln? Ist nicht bereits die Frage, ob es Beziehungen der Herrschaft unter uns geben sollte, eine Grundfrage der Gerechtigkeit? Und ich hatte nur in der Art einer ideengeschichtlichen Reminiszenz erwähnt, dass Aristoteles das Problem der Herrschaftsbegründung als solcher nicht als Problem verstanden hat, weil Herrschaft eine Art Ausfluss natürlicher Autoritätsverhältnisse sei, die in Haushalten, also im vorpolitischen Bereich, am Platz sind, während der eigentlich politische Raum des Miteinanderredens und Handelns freier und gleicher Bürger gerade ein herrschaftsfreier Raum ist. Und der Mensch ohnehin aufgrund seiner Natur, abgesehen von wenigen Philosophen, darauf angelegt ist, in diesem öffentlichen Raum zu erscheinen, also als Zoon Politikon zu wirken. Das ist mit der Neuzeit anders geworden. In der Neuzeit hat sich paradigmatisch sicherlich zuerst im Werk von Hobbes die Frage gestellt, ob wir nicht unterscheiden sollten zwischen einem Zustand der Regellosigkeit und einem Zustand der Ordnung und ob nicht im Grunde genommen die eine und für Hobbes auch die einzige Frage der politischen Philosophie die ist, wie wir einen Zustand der Regellosigkeit in einen Zustand der Ordnung transformieren können, sodass dann im Grunde genommen die gerechte Herrschaft ihre Rechtfertigung daraus erfährt, dass wir alle einen Zustand der Unordnung rationalerweise verlassen müssen und dass dann aber bereits automatisch jede Herrschaft auch gerechtfertigt ist. Also bei Hobbes gibt es einerseits eine Radikalisierung des politischen Denkens dahingehend, dass jetzt die erste Frage lautet, warum überhaupt Herrschaft? Und die eine Antwort, die Hobbes im Grunde auf diese Frage gibt, nämlich die Alternative eines Krieges aller gegen alle wäre für jeden Einzelnen von uns schlechterdings unerträglich, diese Alternative soll nun auch schon die Antwort auf die Frage nach der Gerechtigkeit, nach der gerechten Gestaltung von Herrschaft enthalten. Denn im Grunde genommen ist im Denken von Hobbes die tatsächliche effektive Wirksamkeit von Herrschaft, also dass es einen Souverän gibt, der seine Befehle effektiv durchsetzen kann, gleichbedeutend mit der Gerechtigkeit dieser Herrschaft. Denn es gibt keine über dem Souverän stehende Instanz, die noch einmal seine Befehle danach unterscheiden könnte, welche gerecht und welche ungerecht sind. Das ist jetzt natürlich arg knapp und verkürzt die fundamentale Wendung im neuzeitlichen politischen Denken von Aristoteles zu Hobbes. Und damit scheint die Frage nach der gerechten Gestaltung von Herrschaft, also der Frage, wie Herrschaft gerechterweise beschaffen sein muss, im Grunde genommen bereits beantwortet mit der Frage, warum wir überhaupt eine Herrschaft über uns oder unter uns hinnehmen sollen. Und das ist natürlich eine Alternative, die jetzt nicht das letzte Wort geblieben ist im politischen Denken. Es ist heute durchaus üblich, dass wir, selbst wenn wir der Ansicht sein sollten, dass wir grundsätzlich irgendeine Form von Herrschaft rationalerweise oder auch gerechterweise über uns hinnehmen sollten, dann immer noch gucken müssen, wie diese Herrschaft ausgestaltet ist, wie sie prozedural und material funktioniert, um dann insgesamt sagen zu können, ob wir es mit gerechter Herrschaft zu tun haben oder nicht. Also auch in Antwort auf eine Frage von letzter Woche, die gerechte Begründung von Herrschaft kann allenfalls eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Gerechtigkeit von Herrschaft überhaupt sein. Denn dazu gehört außerdem als eine weitere notwendige Bedingung die Möglichkeit, Herrschaft gerecht auszugestalten. Die Hobbesche Begründung von Herrschaft, so hatte ich gesagt, funktioniert individualistisch. Hobbes mutet im Grunde genommen keinem zu, dass er irgendwie für alle gemeinsam überlegt, was für sie das Beste wäre. Er mutet keinem ein unparteiisches und für alle geltendes Überlegen zu. Sondern er sagt, jeder Einzelne muss sich einfach nur fragen, ganz egozentrisch, was liegt im aufgeklärten Eigeninteresse von mir und von denen, die mir am Herzen liegen. Das ist der Individualismus seiner Herrschaftsbegründung, sodass man im Grunde genommen sagen kann, die Herrschaft geht aus einem rationalen Klugheitskalkül jedes Einzelnen hervor, wobei die substanzielle Hintergrundannahme ist, dass jeder Einzelne ein überragendes Interesse daran hat, am Leben zu bleiben und nicht sein Dasein unter ständiger Todesfurcht zu fristen. Das ist eine Annahme, die man jetzt unter dem Eindruck zum Beispiel neuerer Selbstmordattentäter massiv angezweifelt findet, aber für Hobbes war das sozusagen eine Art letzte Instanz, auf die wir uns in allen Streitfällen zurückbesinnen können. Wir wollen doch jedenfalls alle nicht einen vorzeitigen und gewaltsamen Tod sterben. ein Problem mit dieser individualistischen, allein auf Klugheitskalküle der Beteiligten gegründeten Herrschaftsbegründung ist, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach dann auch eine Gestalt von Herrschaft hervorbringt, in der sich die Kräfteverhältnisse zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Einigung widerspiegeln. Und man kann dann natürlich sofort die Frage stellen, kann das eine gerechte Herrschaft sein? Also wenn einige, neudeutsch gesprochen, sehr viel mehr Bargaining Power in die Waagschale legen können als andere, wenn sie über mehr Drohpotenzial verfügen, wenn sie ihr Veto effektiv erheben können und andere dies nicht können, wenn einige von anderen abhängig sind, und die anderen wiederum nicht von ihnen, ist dann nicht das, was dabei herauskommt, im Grunde genommen eine Art institutioneller Absegnung eben jenes Krieges aller gegen alle, den Hobbes gerade überwinden wollte. Also wird nicht in der Gestalt der Herrschaft, die bei der individualistischen Begründung herauskommt, der Krieg aller gegen alle gleichsam in eine institutionelle Form gegossen, und die Verewigung dieser Form dann dadurch garantiert, dass es jetzt ein schlechterdings alle anderen kriegsbeteiligten dominierenden Akteur gibt, nämlich den gewaltmonopolisierenden Staat, den Hobbes in einem bezeichnenden Bild als das Seeungeheuer Leviathan bezeichnet hat. Also Ungeheuer durchaus auch, weil es die Funktion des Staates ist, Angst und Schrecken zu verbreiten. Denn nur Angst und Schrecken kann rationale Egoisten dazu anhalten, sich in die Herrschaft, die sie einmal rational untereinander eingesehen haben, auch zu fügen. Und dann stellen sich natürlich sofort die Probleme, wie ist das mit Trittbrettfahrertum, mit der Möglichkeit auszuweichen und so weiter und so fort. Alles Probleme, die in der Diskussion der Hobbeschen Theorie und bis heute in der sogenannten Spieltheorie eine Rolle spielen. Jedenfalls aber scheint mir, dass bei realistischer Einschätzung der Kräfteverhältnisse zum Zeitpunkt einer Einigung die Herrschaft, die aus dieser Einigung resultiert, eine sehr asymmetrische Herrschaft sein wird, die einigen sehr viel mehr Vorteile bringt als anderen. Bei der individualistischen Begründung ist nur verlangt, dass jeder Einzelne einen Vorteil davon hat, dass er eine Herrschaft über sich zulässt. Er muss netto einen Gewinn davon tragen, wenn man so reden will. Es ist aber nicht verlangt, dass der Vorteil sich auf alle ungefähr gleichmäßig verteilt. Es ist folglich auch nicht verlangt, dass alle gleich gute oder gar gleiche Gründe haben, der Herrschaft über sich zuzustimmen. Es reicht, wenn jeder seine eigenen Gründe hat. Und in diesem Sinne eben führt die individualistische Begründung von Herrschaft bei realistischer Betrachtung von Kräfteverhältnissen und Interessenlagen eben auch zu einer sehr asymmetrischen Gestalt von Herrschaft. Und das ist natürlich, wenn man nach der möglichen Gerechtigkeit von Herrschaft fragt, ein gravierender Einwand. Deswegen scheint es sinnvoll, eine Alternative zu überlegen. Und die Alternative war, dass man sagt, Herrschaft ist dann im Namen der Gerechtigkeit gerechtfertigt, wenn sie erstens selber erforderlich ist zur bestmöglichen Verwirklichung der Gerechtigkeitsnormen in unserer Welt, zur bestmöglichen Gerechtigkeitsverwirklichung, und wenn sie zweitens dann auch die unter uns geltenden Gerechtigkeitsnormen ihrerseits angemessen zum Ausdruck bringt, wenn sie also selber gerecht gestaltet ist. Und das kann man sich nun ungefähr so vorstellen, dass wir uns jetzt, anders als im Hobbeschen Szenario, fragen sollten, was jeder und jede von uns unparteiisch betrachtet. Wenn wir also Überlegungen für alle anstellen, wenn wir uns vorstellen, wir wären so etwas wie soziale Gesetzgeber, was wir dann gemeinsam wollen können. Können wir eine Herrschaft über uns gemeinsam wollen? Und ich kann in die Einzelheiten der Schwierigkeiten von Herrschaftsbegründung hier nicht einsteigen. Ich hatte nur daran erinnert, dass es eine Reihe von sogenannten Problemen kollektiven Handelns und auch von Koordinationsproblemen gibt, die dafür sprechen, dass unter den Randbedingungen moderner Vergesellschaftung wir uns nicht allein darauf verlassen können, dass wir alle innerlich motiviert sind, das zu tun, was jeder von uns für gerechtfertigt hält, dass wir dazu auch mit der Möglichkeit externer, von außen angreifender Sanktionen rechnen sollten und dass uns das Vorhandensein eines solchen Sanktionierungssystems, das die Moral unter uns gewissermaßen ergänzt, jene Hintergrundsicherheiten bietet, die dann die Bereitschaft jedes Einzelnen fördern, dann auch im Sinne der Gerechtigkeit zu handeln. Also sich nicht als Trittbrettfahrer zu verhalten, nicht bei jeder Gelegenheit andere zu hintergehen und so weiter. Also das ist jetzt sehr in Kurzfassung noch einmal eine Erinnerung daran, wie eine im Namen der Gerechtigkeit selbst erfolgende Herrschaftsbegründung aussehen kann. Zu dieser Begründung gehört eben der Nachweis von Koordinationsproblemen der Gerechtigkeitsverwirklichung, die sich anders als unter der Bedingung eines extern sanktionsfähigen Systems nicht lösen lassen, sodass man also allein mit den Ressourcen der moralischen Selbstbindungsfähigkeit der Menschen nicht hinkommt. Und ob man diese Art Nachweis führen kann, das ist natürlich dann entscheidend dafür, ob der Anarchismus, der der Ansicht ist, eine Ordnung ohne Herrschaft ist möglich, ob der Anarchismus widerlegt werden kann oder nicht. Und die Widerlegung des Anarchismus ist Voraussetzung dafür, dass Herrschaft gerecht sein kann. Das wäre eine Vorlesung für sich, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber hier kann ich es nur bei diesen Andeutungen belassen. Wenn man jetzt sagt, wir können im Prinzip bei den Bedingungen, die ich genannt habe, uns eine Herrschaft vorstellen, der wir alle unparteiisch gesehen zustimmen. Wie müsste nun diese Herrschaft ausgestaltet sein? Das ist jetzt die Frage nach der gerechten Gestaltung von Herrschaft. Die zweite Frage, die ich unterschieden habe. Was nun die Frage der gerechten Gestaltung von Herrschaft angeht, sind wiederum zwei Grundtypen von Antworten denkbar. Materielle Antworten und prozedurale Antworten. Oder substanziell, man könnte statt materiell auch substanziell sagen. Materielle Antworten sehen zum Beispiel so aus: Herrschen sollte gerechterweise immer der, der ein bestimmtes allgemein geteiltes Ziel oder einen bestimmten von allen akzeptierten Zweck bestmöglich zu erfüllen verspricht. Die klassische substanzielle Herrschaftsbegründung ist die eines Tausches von Schutz gegen Gehorsam. Das ist die feudale, aus dem Feudalismus überkommene Vorstellung von Herrschaftslegitimation. Die Vorstellung ist, zum Herrschen legitimiert ist immer der oder sind immer die, die imstande sind, diejenigen Grundgüter, können Sie das auch machen, diejenigen Grundgüter möglichst effektiv zu sichern, um deren Willen wir die Herrschaft über uns akzeptieren. Das sind in klassischer Sprache Leib, Leben, Ehre, also der gute Name des Menschen, und vielleicht einige Grundfreiheiten oder auch die äußere Habe, also eine Art lebensdienlicher Besitz des Einzelnen. Und man könnte nun sagen, dieser feudalistischen Vorstellung von Herrschaftsgerechtigkeit liegt also die Vorstellung einer Art Austauschbeziehung zugrunde. Der eine gibt etwas, nämlich seinen Gehorsam, seine Bereitschaft zur Regelbefolgung. Der andere gibt dafür im Gegenzug etwas, nämlich seine Schutzleistungen. Und diese Schutzleistungen, wie gesagt, beziehen sich auf Güter, die so grundlegend sind, dass alle um ihretwillen Herrschaft über sich zulassen, mit allen Kosten, die die Herrschaft über sie verhängen kann. Gut, nun gibt es ein Grundproblem mit diesem Typ von Legitimation, das ich wiederum hier aus Zeitgründen nur nennen kann. Das Grundproblem ist, dass wir heute ganz allgemein davon ausgehen, dass wir alle als erwachsene, zur Mündigkeit begabte Menschen ein grundlegendes Interesse gemeinsam haben, nämlich das Interesse, nach eigenen Vorstellungen eines guten und richtigen Lebens unser Leben zu führen. Oder anders gesagt, wir haben ein vernünftiges Interesse daran, als autonome oder autonomiefähige Personen anerkannt zu werden. Und als diese autonomen und autonomiefähigen Personen legen wir dann auch Wert darauf, dass wir gleichberechtigt mitsprechen können darüber, wer aus welchen Gründen über uns Herrschaft ausübt. Und diese Grundüberzeugung, dass wir gewissermaßen alle gleichermaßen zur Selbstbestimmung begabte und bestimmte Individuen sind. Man könnte sagen, diese grundlegende moderne Wertvorstellung hat nun, wie ich jetzt etwas abkürzend behaupten will, alle substanziellen Herrschaftsbegründungen in fundamentale Schwierigkeiten gestürzt. Und hat es eben plausibel erscheinen lassen, dass nur noch eine prozedurale, also verfahrensbezogene Art von Herrschaftsgestaltung unter uns annehmbar ist. Und zwar genau so, dass die Verfahren der Bestimmung von Herrschaft, also die Verfahren, aus denen hervorgeht, wer immer zeitlich befristet befugt ist zu herrschen, dass diese Verfahren selber die grundlegende Freiheit, Gleichheit und Mündigkeit aller Beteiligten zum Ausdruck bringen. Es gibt also in diesen Verfahren niemanden, der gewissermaßen eine natürliche Autorität zu herrschen geltend machen könnte. Was es gibt, sind Verfahren, die sicherstellen, dass alle annähernd die gleichen Möglichkeiten einer effektiven Verfahrensteilnahme haben und dass zum Herrschen befugt ist, wer zeitlich befristet aus solchen fairen Verfahren als Sieger hervorgeht. Also kurz, es gibt, glaube ich, auch das müsste man natürlich sehr viel detaillierter zeigen und diskutieren, aber es gibt, glaube ich, eine Art Wahlverwandtschaft zwischen der Idee, dass jeder Einzelne von uns die Möglichkeit hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, und der modernen Verdrängung oder Überlagerung substanzieller durch prozedurale, also nur mehr verfahrensbezogene Herrschaftsgestaltung. Also wir denken heute in der Regel nicht mehr, weil Franz Beckenbauer, der geborene Bundeskanzler aller Deutschen wäre, sollte er das sein, das sieht man ihm an. Der Mann verkörpert Führungsstärke oder Günther Jauch oder wen Sie wollen, sondern wir denken, das soll abhängig gemacht werden von Verfahren, in denen wir alle grundsätzlich als Gleiche vorkommen. Grundsätzlich, denn natürlich muss man dann herrschaftssoziologisch eine Menge sagen über verzerrende, intervenierende Kräfte, Variablen und so weiter. Das soll uns jetzt aber auch wieder alles nicht interessieren. Also die Idee ist jetzt, Herrschaftsbegründung kann nur noch auf eine Form von Herrschaft hinauslaufen, die so gestaltet ist, dass wir alle darin als freie und gleiche Beteiligte anerkannt sind und Ausdrucksgestalt unserer Anerkennung als freie und gleiche in einem Gefüge der Herrschaft sind faire Verfahren, aus denen immer auf Zeit hervorgeht, wer befugt ist, unter uns zu herrschen. Man kann sich solche fairen Verfahren im Prinzip wiederum auf verschiedene Weise vorstellen. Eine interessante Grundalternative ist, ob man Losverfahren oder Wahlverfahren vorzieht. Hubertus Buchstein, der lange Zeit hier am OSI auch gelehrt hat, politische Theorie und jetzt in Greifswald lehrt, hat eine sehr interessante Studie über die Vorzüge und die Geschichte des Losverfahrens geschrieben. Und hat ganz gute Argumente aus Geschichte und Gegenwart des politischen Denkens zusammengetragen, warum ein Losverfahren eigentlich auch gerade unter Gesichtspunkten einer republikanischen, an der Beteiligung aller interessierten Politikvorstellung vorziehenswert sei. Was wir allerdings de facto vor allen Dingen in rechtsstaatlichen Demokratien überall auf der Welt haben, ist das Wahlverfahren mit Mehrheitsentscheidung als das Verfahren der Wahl. Und man kann vielleicht zugunsten dieses Wahlverfahrens gegenüber dem Losverfahren folgendes Argument vorbringen. Das Losverfahren, wie es im alten Athen bei der Bestimmung der öffentlichen Ämter zur Anwendung kam, das Losverfahren hat den Vorzug, dass es alle als Gleiche einbezieht. Wenn es ein faires Losverfahren ist, dann ist es ja sozusagen vollständig randomisiert, wer am Ende gewinnt. Und da jeder Einzelne damit rechnen muss, dass das Los auch auf ihn fällt, könnte man hinzufügen, jeder Einzelne hat auch einen starken Anreiz, sich Gedanken darüber zu machen, welche Rolle er denn spielte, wenn das Los ihn denn träfe, also wie er denn dann seine Herrschaft auf Zeit ausüben würde. Das Wahlverfahren hat allerdings, denke ich, dann einen Vorzug gegenüber dem Losverfahren, wenn wir sagen, wir wollen, dass die gerechte Gestaltung von Herrschaft nicht nur unserer Gleichheit, sondern auch unserer Freiheit gerecht wird. Weil zum Wahlverfahren eben eine Reihe von spezifischen Freiheiten gehören, grob gesagt Freiheiten zur öffentlichen Betätigung, zur Versammlung unter Gleichgesinnten, zur Bildung politischer Gruppen oder Parteien oder Verbände, zum Aussprechen der eigenen Meinung, zur Möglichkeit, mittels öffentlicher Meinungsbildung und Willensbildung auch mitzubestimmen, wer dann am Ende auf Zeit herrscht und so weiter und so fort. Auch das sind interessante und wiederum hier im Detail nicht klärbare Fragen. Hinweisen will ich nur darauf, es gibt im Prinzip, wenn wir sagen, gerechte Herrschaft kann nur noch prozedural gestaltet sein, und eine prozedurale Gestaltung der Herrschaft muss uns als freie und gleiche Personen alle gleichermaßen einbeziehen. Eben diese grundlegende Alternative. Losverfahren und Wahlverfahren. Und was auch immer Losverfahren an Vorzügen unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit haben, man kann, glaube ich, grundsätzlich zugunsten einer wahlbasierten prozeduralen Herrschaftsbestimmung argumentieren, wenn man zusätzlich den Gesichtspunkt der Freiheiten ins Spiel bringt. Und dann sagen, gut, Wahlverfahren werden in sicherlich immer unvollständiger und kritikwürdiger Form, aber dennoch eine annähernde Verwirklichung der Freiheit und Gleichheit aller in Verfahren der Herrschaftsbestimmung und Herrschaftsgestaltung bedeuten, wenn sie fair funktionieren, also wenn die verzerrenden Kräfte nicht überhand nehmen. So, das also, um das kurz abzuschließen, die Antwort jetzt insgesamt auf die Frage nach dem Zusammenhang von Herrschaft und Gerechtigkeit wäre, man müsste zeigen können, dass es um der bestmöglichen Verwirklichung von Gerechtigkeitsnormen in unserer Welt willen irgendeine Art von Herrschaft geben muss. Etwa um jene Koordinationsprobleme und Probleme kollektiven Handelns lösen zu können, die uns mit dem Erfordernis der Gerechtigkeitsverwirklichung gestellt sind. Und zweitens muss dann die Gestaltung der Herrschaft, die daraus hervorgeht, unserer Freiheit und Gleichheit als autonomiebestimmte Personen gerecht werden. Und das ist nun eher auf der Grundlage prozeduraler Herrschaftsbestimmung als auf der Grundlage substanzieller Herrschaftsbestimmung möglich. Und zwar schon deswegen, weil freie und gleiche Personen sich sehr schnell uneins sein werden, welches denn die substanziell von allen vorzuziehenden Ziele und Zwecke der Gerechtigkeit sind. Gut, ein letzter Gedanke noch und dann können wir gerne diese Punkte diskutieren. Man könnte jetzt fragen, was eigentlich die Herrschaftsgerechtigkeit nun in unserem Schema der Gerechtigkeitstypen ist. Ist sie einfach ein weiterer besonderer Typ der speziellen Gerechtigkeit? Neben Verteilungsgerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit, wiedergutmachender Gerechtigkeit und Strafgerechtigkeit. Ist sie dann ein fünfter Typ? Und mein Eindruck ist, die gerechte Gestaltung von Herrschaft ist im Grunde genommen ein besonders zentraler Sonderfall der verteilenden Gerechtigkeit. Und zwar aus folgendem Grund. Die Grundfrage der verteilenden Gerechtigkeit ist, wie können wir Güter, die unter uns knapp sein könnten, bei denen also die Nachfrage das Angebot der Möglichkeit nach übersteigt, unter uns auf eine allgemein akzeptable Weise verteilen. Und nun liegt es nahe, erstens zu sagen, dass das Innehaben von Macht- und Herrschaftspositionen in einer Gesellschaft ein Gut ist, weil es demjenigen, der Inhaber solcher Ämter ist, bestimmte Vorteile bringt. Gestaltungsmöglichkeiten mit Bezug auf soziale Beziehungen und Rahmenbedingungen, bis hin natürlich zu Missbrauchsmöglichkeiten. Dass zweitens dieses Gut realistischerweise immer von mehr Menschen beansprucht werden wird, als es tatsächlich jeweils innehaben können. Also es gibt eben mehr Bewerber um Herrschaftspositionen, als es Inhaber von Herrschaftspositionen gibt. In diesem Sinne ist also Herrschaft ein knappes Gut. Und da es nun ganz offensichtlich für die Gerechtigkeit in der Welt und in jeder besonderen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, wie die Zuteilung dieses speziellen Gutes, des Innehabens von Herrschaftspositionen nämlich geregelt wird, liegt es nahe zu sagen, dies ist eine grundlegende Aufgabe der verteilenden Gerechtigkeit. Sodass man dann, wenn das bis hierhin richtig ist, also sagen kann, die verteilende Gerechtigkeit ist nicht nur im Verhältnis zur Tauschgerechtigkeit, zur Wiedergutmachenden und zur Strafgerechtigkeit die primäre Gerechtigkeitsart, die logisch und zeitlich vorauszusetzen ist, wenn die anderen Gerechtigkeitsarten ins Spiel kommen sollen, sondern die verteilende Gerechtigkeit enthält auch als einen allerdings zentralen Aspekt die gerechte Gestaltung von Herrschaft, das heißt die gerechte Regelung des Zugangs zu herrschaftlichen Positionen durch geeignete Verfahren. Sodass man also in diesem Sinne die Herrschaftsgerechtigkeit nicht als eine Sonderform von Gerechtigkeit neben zum Beispiel der verteilenden Gerechtigkeit betrachten sollte, sondern als eine im Raum der verteilenden Gerechtigkeit selbst auftretende Gerechtigkeitsform, mit der allerdings wesentlichen Besonderheit, dass es jetzt bei der Herrschaftsgerechtigkeit um die Verteilung ganz grundlegender Güter oder Vorteile geht. Es geht nämlich jetzt um die Verteilung des Gutes, selbst darüber entscheiden zu können, wie andere Güter verteilt werden können. Denn das bedeutet ja Herrschaft im Hinblick auf Fragen der Verteilung. Die Autorität für eine Gesamtheit von Menschen verbindlich darüber zu entscheiden, welche anderen Güter auf welche Weise an wen verteilt werden sollen. Sodass also die Verteilung der Verteilungsbefugnis selbst eine Art Grundfrage der verteilenden Gerechtigkeit ist. Und das eben macht die besondere, die fundamentale Bedeutung der Herrschaftsgerechtigkeit im Gefüge der verteilenden Gerechtigkeit aus. Okay, ich mache hier einen kleinen Schnitt und wollte Sie fragen, ob Sie dazu Kommentare, Anmerkungen, Rückfragen haben. Ja. Naja, es wäre heroisch, wenn Sie oder ich sagten, durch unser Stimmchen hätten wir die Herrschaft bestimmt. Das kann also nicht gemeint sein, denn dafür sind die Stimmen ja rein mathematisch gesehen geradezu verschwindend. Die Frage ist, welche grundsätzlichen Möglichkeiten haben wir, Herrschaftspositionen so zu bestimmen, dass wir in dem Verfahren alle als gleiche und freie Personen vorkommen? Ja? Und jetzt scheint es klar, dass das Prinzip eine Person, eine Stimme ein egalitäres Prinzip ist, der Herrschaftsbestimmung, weil jedes andere Prinzip, das man sich vorstellen kann, jetzt mal abgesehen vom Losverfahren, eben bedeuten würde, dass einige von vornherein bei der Herrschaftsbestimmung mehr zu sagen hätten als andere. Das Argument ist also, auch wenn der Einzelne de facto einen verschwindenden Anteil an der Herrschaft hat, ist die einzige Möglichkeit, auch in Massengesellschaften dieses Verfahren egalitär auszugestalten, eben, dass wir jedem die gleiche Stimme oder die gleiche Chance in einem Losverfahren geben. Und gut, jetzt kommt natürlich noch was hinzu, nämlich der Gedanke, dass der Wahlakt gewissermaßen eine Art Zäsur in einem immerwährenden öffentlichen Austausch von Argumenten, Gesichtspunkten und Ansprüchen bildet, sodass also zu einer funktionierenden Demokratie immer mehr gehört, als dass über Wahlen Mehrheiten ermittelt werden. Zu einer funktionierenden Demokratie gehört immer die Einbettung des Wahlaktes in einen nicht enden wollenden öffentlichen Austausch von Gründen oder auch von widerstreitenden Ansprüchen. Also nur unter der Bedingung halbwegs funktionierender, inklusiver Öffentlichkeiten, mit Massenmedien, die sich frei betätigen können, mit sozialen Bewegungen, Initiativen und so weiter, die sich ungehindert entfalten können. Nur unter diesen Bedingungen kann dann auch der Wahlakt seine legitimierende Kraft auf Zeit üben. Aber nur für sich betrachtet scheint es schwer vorstellbar, was denn eine mit der Freiheit und Gleichheit aller grundsätzlich verträgliche Alternative wäre. Das ist das Argument. Ja. Ja, ja, das ist richtig. Na, Augenblick. Ich habe ja nicht gesagt, dass mit der gerechten Bestellung der Herrschaft alles, was dann die legitimen Autoritäten tun, auch seinerseits legitim ist. Mein Argument, das ist ja jetzt immer noch auf einer relativ formalen Ebene, ging ja so. Wir müssen zunächst einmal zeigen können, dass es um der Gerechtigkeitsverwirklichung willen erforderlich ist, überhaupt eine Herrschaft hinzunehmen. Die Frage, die Sie jetzt stellen, zielt auf die Bestimmung dessen, was Gerechtigkeitsverwirklichung wäre. Ja? Also, und da kann man jetzt natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Man kann libertarianischer Auffassung sein, die eine Art Minimalstaat als einzig gerechtfertigt ansieht, oder man kann einer sehr viel dichteren sozialliberalen oder auch sozialistischen Auffassung sein. Das ist jetzt eine andere Frage. Also bisher war die Frage, ja, also es gibt argumentationslogisch eine gegenseitige Abhängigkeit, das ist richtig. Also Sie werden in Abhängigkeit davon, was Ihnen als Gerechtigkeitsverwirklichung gilt, natürlich dann auch sagen, gut, dafür brauchen wir die und die zwangsbewährten öffentlichen Institutionen. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist aber doch augenfällig, dass von einem Verfechter des Minimalstaats, auf den ich viel später noch kommen will, nämlich Robert Nozick, und von einem Verfechter eines stark intervenierenden Staates wie Rawls und vielleicht auch zusätzlich von dem Vertreter eines demokratischen Sozialismus wie Jerry Cohen oder John Römer, jeweils als die grundsätzlich gerechte Art der Herrschaftsgestaltung eine Verfahrensdemokratie mit rechtsstaatlichen Garantien gewählt wird. Das heißt, die Form der Herrschaft, die jeweils für gerecht gehalten wird, scheint nicht so zu variieren, wie die darauf bezogenen Vorstellungen, was Gerechtigkeitsverwirklichung heißt, also wofür diese Instanzen dann im Einzelnen zuständig sind. Also ich weiß, Sie haben mich ja verschiedentlich auf Hayek angesprochen. Bei Hayek ist die Sache ein bisschen komplizierter. Aber im Prinzip scheint es sozusagen unterhalb der Ebene substanziellen Dissenses über die genauen Anforderungen der Gerechtigkeit eine Art Basiskonsens zu geben, dass eine gerechte Herrschaftsgestaltung uns alle über faire Verfahren als freie und gleiche Personen einbeziehen muss. Deswegen habe ich mir jetzt erlaubt, sozusagen diese Abhängigkeit, auch wenn sie besteht, jetzt mal hintanzustellen und den allgemeinen Gedanken zu präsentieren. Also Herrschaft um der Gerechtigkeit willen muss selber gerecht gestaltet sein. Naja, ein Drei-Klassen-Wahlrecht wäre dann nicht ungerecht, wenn man gerechterweise von drei verschiedenen, jeweils politisch autorisierten Klassen ausgehen dürfte. Wenn man das zeigen könnte, dann wäre vielleicht sogar ein egalitäres Wahlrecht, wie wir es haben, ungerecht. Ja? Und das ist natürlich jetzt wieder eine substanzielle Frage. Also ich habe bisher sozusagen nur ideengeschichtlich nacherzählt, welche Vorstellungen heute sich im Wesentlichen durchgesetzt haben. Ich habe nichts darüber gesagt, wie weit sie gerechtfertigt sind. Und dazu werde ich später auch was sagen. Aber wenn die Annahme, dass wir alle im Prinzip Ansprüche auf Berücksichtigung unserer gleichen Freiheit haben, wenn diese Ansprüche auf Sand gebaut wären oder geradezu ungerecht wären, dann müsste man ein anderes Verfahren wählen, das sozusagen beispielsweise der ungleichen Würdigkeit der Menschen gerecht würde, wie das ja manche geglaubt haben und vielleicht immer noch glauben. Okay, ich bleibe jetzt nochmal in dem Bereich Herrschaft, indem ich jetzt ein paar Überlegungen einflechte, die den Herrschaftsbegriff jetzt ein bisschen vielleicht in den Bereich des Informellen verschieben. Bisher habe ich mich an einem relativ konventionellen Verständnis von Herrschaft orientiert, nämlich an Herrschaft verstanden als der Autorität für eine Gesamtheit von Personen in hierarchischer Form kollektiv bindend zu entscheiden, diese Entscheidung umzusetzen und durchzusetzen. Also Webers Herrschaftsbegriff. Nun könnte man in einem etwas weiteren Sinne, aber auch generell von Herrschaft dann sprechen, wenn jemand de facto in der Lage ist, die Gesamtheit sozialer Beziehungen in einer Gesellschaft entscheidend mitzubestimmen oder zu gestalten und damit auch insbesondere die Grundfrage der Verteilungsgerechtigkeit, nämlich wer entscheidet darüber, wer was nach welchen Grundsätzen von wem erhält, entscheidend mitzubestimmen. Es kann ja sein, dass in diesem Sinne die wahre Herrschaft in einer Gesellschaft nicht bei den formal dafür vorgesehenen Autoritäten liegt, sondern dass sie woanders liegt. Und das ist natürlich eine Annahme, wie sie etwa die marxistische Theorie oder wie man heute vielleicht sagen würde, die marxistische Soziologie der Herrschaft wesentlich ausmacht. Und ich will auf diese Überlegungen hier aus zwei Gründen ein bisschen eingehen. Es gibt zum einen von marxistischer Seite die Auffassung, dass die Grundfrage gerechter Herrschaft nur eine Frage sein kann, die mit Blick auf die Wirtschaftsordnung und die sogenannten Produktionsverhältnisse in der Gesellschaft beantwortet werden kann. Während die bislang betrachtete politische Herrschaft nur ein Überbauphänomen ist, so war ja die orthodoxe Auffassung. Und zweitens und im Zusammenhang damit gibt es dann von Marxisten den Einwand, dass das Grundproblem der Ungerechtigkeit, über das sich diese ungerechte Herrschaft immer wieder reproduziert, die Ausbeutung der Angehörigen einer Klasse durch die Angehörigen einer anderen Klasse sei. Und nun ist Ausbeutung ein Vorwurf, der auf eine Verletzung von Grundnormen der Tauschgerechtigkeit zielt. Und wenn das jetzt richtig wäre, dann würde das bedeuten, dass nicht, wie ich das bisher unterstellt habe, die verteilende Gerechtigkeit die primäre Gerechtigkeitsart ist, sondern die Tauschgerechtigkeit. Also, die Annahme, die fundamentale und für die Reproduktion von Herrschaft in unserer Gesellschaft entscheidende Ungerechtigkeit besteht in der institutionellen Ausbeutung einer Klasse durch eine andere, bedeutet erstens ein ins sozialökonomische Gesellschaftsfundament zurückverlegtes Herrschaftsverständnis und bedeutet zweitens eine Kritik an der Annahme eines Vorrangs der Verteilungsgerechtigkeit. Stattdessen soll die Tauschgerechtigkeit die fundamentale Art sein, denn Ausbeutung bedeutet eine Verletzung von Tauschgerechtigkeit. Ich will diese sozusagen doppelte Herausforderung des Marxismus an das, was ich jetzt zuletzt präsentiert habe, ein bisschen systematischer ansehen und dabei Folgendes vorausschicken. Wenn Sie in das Werk von Marx hereinschauen, werden Sie überwiegend eher abschätzige Bemerkungen über Gerechtigkeit oder über die Berufung auf Gerechtigkeit finden. Ganz deutlich zum Beispiel in der Kritik des Gotha-Programms von 1873. Da macht sich Marx über die damals entstehende Sozialdemokratie lustig, weil sie eben unter anderem im Namen der Gerechtigkeit bestimmte Lohnforderungen für die Arbeiterklasse erhebt und so weiter. Und Marx war im Kern der Ansicht, Gerechtigkeit ist immer eine Widerspiegelung der in der Gesellschaft vorherrschenden Produktionsverhältnisse. Und so gibt es dann eine Gerechtigkeit für die kapitalistische Gesellschaft, so wie es eine Gerechtigkeit für das feudale System gab und so weiter. Und wenn dann der Kommunismus mal voll entfaltet sein würde, gäbe es einfach überhaupt kein Gerechtigkeitsproblem mehr. Weil dann nämlich im Grunde genommen das Problem der Knappheit aus der Welt geschafft wäre. Und dann würde gelten, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Und das soll dann kein Grundsatz der Gerechtigkeit mehr sein, weil im Grunde genommen mehr oder weniger alle freiwillig und ohne, dass sie sich dazu durch Normen erst zwingen müssten, das täten, was sie können, um den gesellschaftlichen Reichtum zu mehren und nur das aus dem Fonds der gesellschaftlich erzeugten Güter herausnehmen, was sie auch wirklich brauchen. Okay, man könnte jetzt über diese Annahmen jeweils auch eine Menge sagen. Dazu vielleicht nur Folgendes. Erstens, Marx vertritt hier, wie man sagen könnte, eine soziologisch-relativistische Auffassung davon, was Gerechtigkeit ist. Er nimmt Gerechtigkeit nicht anhand der Geltungsansprüche derer, die sich auf Gerechtigkeit berufen, ernst, sondern er betrachtet Gerechtigkeit gewissermaßen als Soziologe von außen und stellt fest, was faktisch in einer Gesellschaft an Gerechtigkeitsvorstellungen vorherrscht und institutionalisiert ist. Das kann man machen, aber damit hat man die normative Frage, was denn tatsächlich gerecht ist, natürlich nicht beantwortet. Man hat sie als irrelevant beiseite geschoben. Das Zweite, was man vielleicht in aller Kürze sagen sollte, ist, dass die Vorstellung einer Gesellschaft jenseits der Knappheit, um es ganz vorsichtig auszudrücken, in Spannung steht zu dem, was wir heute über die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen und über die begrenzte Erneuerungsfähigkeit unserer Ökosysteme wissen. Und also die Vorstellung, der Kommunismus ist gewissermaßen die Potenzierung der kapitalistischen Fähigkeit zur Naturbezwingung, sodass am Ende wir in einer Art technisch ermöglichtem Schlaraffenland leben, ist, um es vorsichtig zu sagen, ökologisch nicht unproblematisch. Die einzige Alternative, die man sich nun denken kann, wäre, dass Marx sich vorstellt, dass in einer kommunistischen Gesellschaft alle Menschen freiwillig, also allein durch Selbstzwang, nur das beanspruchen, was mit den gleichen Ansprüchen aller anderen vereinbar ist, also in diesem Sinne jeder nur nach seinen Bedürfnissen nimmt, und zweitens jeder freiwillig gibt, was er kann, damit der gesellschaftliche Reichtum nicht versiegt, sondern immer erneuert wird. Und in diesem Zusammenhang findet sich in der Kritik des Gotha-Programms die schreckliche Formulierung, dass im Kommunismus die Arbeit das erste Lebensbedürfnis geworden sein muss. Und ich glaube, das ist nicht unproblematisch. Also wie auch immer. Mir scheint, es gibt gute Gründe zu sagen, dass entgegen Marx' eigenem Selbstverständnis auch eine marxistische Kritik der politischen Ökonomie eine gerechtigkeitsbasierte Kritik sein sollte und dass sie nicht von dem imaginären Fluchtpunkt beseelt sein sollte einer Gesellschaft, in der sich dann gar keine Gerechtigkeitsfragen mehr stellen. Also egal, wie man die Möglichkeit einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft einschätzt, sie sich als eine Gesellschaft jenseits der Gerechtigkeit vorzustellen scheint, wenig sinnvoll. Und es scheint mir nun auch faktisch der Fall, dass unter den Menschen, die sich für die marxistische oder eine ähnliche sozialrevolutionäre Theorie begeistert haben, und ich nehme mich da gar nicht aus, die allermeisten zumindest auch durch einen starken Gerechtigkeitsdrang getrieben waren, also letztlich doch nicht einfach der Ansicht waren, der Kapitalismus muss weg, weil er nicht funktioniert, sondern der Kapitalismus muss weg, weil er auch oder in erster Linie ungerecht ist. Ich glaube, dass das einfach für die faktische Motivation, diese Art von Partei zu nehmen, eine entscheidende Voraussetzung war. Also ich will jetzt im Folgenden also so tun, als sei die marxistische Konzeption von Ausbeutung und Klassenherrschaft als eine gerechtigkeitsbasierte Kapitalismuskritik gemeint. Und nicht, wie man Marx eben auch verstehen kann, als eine ohne normativen Anspruch auftretende Analyse gesellschaftlicher Gesetzmäßigkeiten und Entwicklungsnotwendigkeiten. Wenn man den Marxismus also als Gerechtigkeitstheorie versteht, und ich nehme ihn jetzt hier pars pro toto für alle Auffassungen, wonach die kapitalistische Gesellschaft eine Ausbeutungsgesellschaft ist und in diesem Sachverhalt das eigentliche Herrschaftsverhältnis steckt. Ja? Wenn man die marxistische Theorie so versteht, ist es dann wirklich richtig zu sagen, Ausbeutung ist basaler als ungerechte Verteilung? Oder ist das nicht ein Missverständnis? Und ich will nun kurz zeigen, warum ich das für ein Missverständnis halte. Erstens, was ist Ausbeutung, wenn man den Begriff jetzt mal als normativ gehaltvollen Begriff ernst nimmt? Sehr formal gesprochen könnte man von Ausbeutung dann sprechen, wenn jemand aus den Leistungen anderer einen unfairen Vorteil zieht. Wenn er beispielsweise von den Leistungen anderer profitiert, ohne ihnen für ihre Leistungen ein angemessenes Entgelt zu geben. Die spezifisch marxistische Deutung, aber das auch nur in Kurzform, ist die, dass die Kapitalisten die Arbeitskraft im Durchschnitt gesehen, die Arbeitskraft zu den Kosten erwerben, das heißt Mieten, die zur Reproduktion dieser Arbeitskraft einschließlich des Lebens der Familienangehörigen erforderlich sind. Und jetzt wird behauptet, der Wert der Arbeit, die durch diese Arbeitskraft geleistet wird, übersteigt den Wert der Arbeitskraft als Ware. Und es ist diese Differenz zwischen dem Wert der Arbeit und dem Wert der Arbeitskraft als Ware, die den sogenannten Mehrwert ausmacht. Und dieser Mehrwert wird nun einseitig von denen angeeignet, die über die objektiven Arbeitsbedingungen, die Maschinen, die Gerätschaften verfügen und also imstande sind, andere für sich arbeiten zu lassen. Also das jetzt in Kurzform ist die von Marx selber nahegelegte Vorstellung, was Ausbeutung ist. Und jetzt, wenn man das mal so nimmt, kann man fragen, was eigentlich macht es denn möglich, dass es zu diesem Verhältnis kommt? Warum lassen denn einige zu, dass andere sich einseitig aneignen können, was sie geschaffen haben? Natürlich könnte man sagen, die einen zwingen die anderen dazu, aber Marx jedenfalls hat großen Wert auf den Unterschied gelegt zwischen Zwangsverhältnissen, Zwangsarbeit oder gar Sklaverei auf der einen Seite und den auf Vertragsbeziehungen beruhenden Arbeitsverhältnissen im Kapitalismus auf der anderen Seite. Man kann jetzt also fragen, ist der Tausch, der auf Arbeitsmärkten in kapitalistischen Gesellschaften passiert, ein fairer Tausch oder verdient er die Bezeichnung Ausbeutung? Oder unter welcher Bedingung verdient er die Bezeichnung Ausbeutung? Und jetzt scheint mir sinnvoll, dass man in der marxistischen Kritik eine Erweiterung eines bestimmten allgemein akzeptierten Verständnisses von Tauschgerechtigkeit sieht. Das allgemein akzeptierte Verständnis von Tauschgerechtigkeit sieht zwei notwendige Bedingungen vor. Erstens, jeder, der an einem Tausch teilnimmt, verfügt rechtmäßig über das, was er in den Tausch einbringt. Ich kann also nicht einen gerechten Tausch mit Sachen eröffnen, die ich mir zusammengestohlen habe, die mir gar nicht gehören. Rechtmäßiger Besitz ist also eine notwendige Bedingung für die Gerechtigkeit von Tauschbeziehungen. Die zweite notwendige Bedingung ist Freiwilligkeit. Also niemand wird im strengen Sinne dazu gezwungen, niemand willigt deshalb in den Tausch ein, weil er dem Willen eines anderen Menschen ausgeliefert ist. Auch das sieht nicht jeder so. Also man kann zum Beispiel mit Blick auf den Tauschtheoretiker Thomas Hobbes beispielsweise die Frage stellen, ob die Bedingung der Freiwilligkeit bei ihm wirklich notwendig ist. Aber ich denke, in den heute vorherrschenden Konzeptionen von Tauschgerechtigkeit ist die Freiwilligkeit eine weitere notwendige Bedingung. So. Und jetzt könnte man sagen, die marxistische Kritik, die sich auf die spezielle Institution des Arbeitsmarktes und des Tausches also von Arbeitskrafteinsatz gegen Lohn bezieht, macht von einer Erweiterung der Freiwilligkeitsbedingung Gebrauch und versucht zu zeigen, dass der Tausch von Arbeitskraft gegen Lohn zwar nicht streng genommen ein erzwungener Tausch ist, aber trotzdem auch nicht im eigentlichen Wortsinn als freiwillig gelten darf. Warum nicht? Nun, weil grob gesprochen, jedenfalls galt das für den Kapitalismus, der Marx im 19. Jahrhundert vor Augen stand, eine Klasse so sehr aller objektiven oder äußeren Bedingungen des Arbeitens beraubt ist, dass sie nur die Wahl hat, ihre Arbeitskraft zur Vermietung anzubieten oder zu verhungern. Oder wenn nicht zu verhungern, so doch unter unwürdigen Bedingungen in Arbeitshäusern zu vegetieren, sich gängeln und demütigen zu lassen und dergleichen mehr. Und man könnte jetzt sagen, das ist zwar in wesentlichen Gradunterschieden heute anders, es gibt ja Sozialhilfe und so weiter und so fort, aber es ist in einem entscheidenden Punkt eben nicht prinzipiell anders, weil weiterhin die Verfügung von Menschen über die objektiven Bedingungen des Arbeitens so ungleich ist, dass auch die Freiheit an solchen Arbeitsmarktbeziehungen teilzunehmen sehr ungleich verteilt ist. Also einige können eben auf das Anbieten ihrer Arbeitskraft nur um den Preis verzichten, dass sie dann in soziale Systeme der Abhängigkeit, der Gängelung, der Durchleuchtung ihrer Lebensverhältnisse und so weiter kommen. Also zumindest solange man kein wirklich in menschenwürdiger Höhe ausgestaltetes, arbeitsfreies, bedingungsloses Grundeinkommen hätte, könnte man von einer starken Nötigung zum sich Einlassen auf solche Arbeitsbeziehungen auf Seiten derer sprechen, die eben nicht über große Produktionsmittel verfügen. Und diejenigen, die über große Produktionsmittel verfügen, sind in einer systematisch privilegierten Position, und man könnte jetzt hinzufügen, sie sind es oft nicht aufgrund eigener Leistung, sondern zum Beispiel, weil sie es geerbt haben. Das ist nicht immer so, aber es ist natürlich immer noch sehr häufig so. Gut, wenn das alles so ungefähr so richtig ist, könnte jetzt also das marxistische Argument gegen die Gerechtigkeit des Tausches auf Arbeitsmärkten so aussehen: Zwar ist dieser Tausch formal freiwillig, und zwar bringt jeder nur das ein, was ihm rechtmäßig gehört, denn die Arbeiter sind ja befreit. Sie sind also rechtmäßig Verfügende über ihre Arbeitskraft. Aber es bestehen Beziehungen einseitiger Abhängigkeit zulasten der Arbeitskraftanbieter. Und es sind diese Beziehungen einseitiger Abhängigkeit, die eine wahre Freiwilligkeit des Tausches unterminieren. Und deswegen kann man nicht wirklich sagen, dass die Arbeitskraftanbieter im Kapitalismus eine echte Wahl hätten. Oder jedenfalls sind die Opportunitätskosten, wenn sie Nein sagen würden, so hoch, dass man sich fragen kann, ob sie von einem durchschnittlich motivierten Menschen getragen werden können. Also so ungefähr funktioniert, denke ich, die jetzt gerechtigkeitstheoretisch reformulierte marxistische Kritik an Ausbeutung. Wenn das ungefähr stimmt, dann ist aber jetzt sofort die nächste Frage, wie ist es denn möglich geworden, dass sich die Produktionsmittel bei einigen konzentrieren und alle anderen mehr oder weniger von ihnen ausgeschlossen sind? Und hierzu erzählt Marx nun im ersten Band des Kapital unter dem Titel Ursprüngliche Akkumulation eine Geschichte. Und das ist eine Geschichte von Gewalttaten, von Gräueln, von Lug und Betrug. Eine Geschichte, die insgesamt darauf hinausläuft, dass an die Stelle personalabhängiger, etwa höheriger Personen, formal freie Personen treten, die aber zugleich aller Möglichkeiten sich durch Subsistenzarbeit über Wasser zu halten beraubt sind, die also aus diesem Grund, wenn sie nicht verhungert werden wollen, gezwungen sind, sich als Arbeitskraftanbieter anzudienen und die außerdem noch vom Staat, wenn sie es nicht tun, etwa mit Arbeitshäusern, also mit Drangsalen und Demütigungen bedroht werden. Oder regelrecht gezwungen werden zunächst einmal. Also Marx zeichnet nach, den historischen Vorgang einer gewaltsamen Trennung der Menschen, fast aller Menschen, von den objektiven Bedingungen ihrer Arbeit. Und was resultiert, bezeichnet Marx in einer ironischen Wendung als den doppelt freien Lohnarbeiter. Er ist frei, weil er nicht hörig, nicht mehr persönlich abhängig ist von anderen. Er ist kein Zwangsarbeiter. Er ist aber auch frei im Sinne von los und ledig aller Mittel und Möglichkeiten, die ihm Alternativen, für ihn attraktive Alternativen eröffnet hätten. Und das würde ich nun gerechtigkeitstheoretisch so deuten, dass das, was Marx hier beschreibt, eine ursprünglich ungleiche Verteilung grundlegender Güter ist. Und die grundlegenden Güter in der marxistischen Theorie sind eben die Verfügung über Produktionsmittel. Also Ausbeutung, also das, was Marxisten unter ungerechtem Tausch auf Arbeitsmärkten verstehen, ist nur deshalb möglich, weil das grundlegende Gut des Zugangs zu Produktionsmitteln grob ungleich verteilt ist. Nur so entstehen jene Beziehungen einseitiger Abhängigkeit, die dann die Ausbeutung in Gang kommen und auch am Leben erhalten lassen. Und wenn das richtig ist, dann ist eben doch an der Wurzel von Ausbeutung wiederum eine grundlegend ungleiche und, wie man jetzt voraussetzen mag, ungerechte Verteilung. Nur dass eben aus marxistischer Sicht das grundlegende Gut der Verteilung, von dem die Verteilung aller anderen wesentlichen Güter abhängt, übrigens bis hinauf zur formalen politischen Herrschaft, die Verfügung über die Produktionsmittel ist. Und ergo wäre eine gerechte Gesellschaft eine, in der beispielsweise der Zugang zu den Produktionsmitteln im gleichmäßigen Interesse aller geregelt wäre, sodass niemand mehr in Beziehungen einseitiger Abhängigkeit käme, die dann die eine Seite ausnutzen könnte. Und nur unter dieser Bedingung, so denke ich, dass man zeigen kann, dass die Regelung des Zugangs zu den Produktionsmitteln ungerecht ist, funktioniert dann auch der marxistische Vorwurf der Ausbeutung. Also Ausbeutung ist nicht schon deswegen gegeben, weil einige Leute Lohnarbeit verrichten, sondern wenn man hier von Ausbeutung sprechen will, dann nur auf dem Hintergrund einer ungerechten Ausgangsverteilung der Möglichkeiten, Ja oder Nein zu sagen zu solchen Arbeitsbeziehungen. Und dass die Möglichkeiten ungleich sind, liegt eben daran, dass einige einen sehr viel günstigeren Zugang zu den wesentlichen Produktionsgelegenheiten haben als andere. Zum Beispiel, weil sie etwas, ein Firmenimperium geerbt haben und andere nicht. Also ich will jetzt gar nicht in die inhaltliche Diskussion und Bewertung dieser Variante einer Gerechtigkeitstheorie und einer Kapitalismuskritik einsteigen. Ich will nur sagen, Man kann und meines Erachtens, man sollte sie gerechtigkeitstheoretisch lesen und dann ist der Eindruck, dass in der marxistischen Theorie die Tauschgerechtigkeit und nicht die Verteilungsgerechtigkeit primär wäre, irreführend, weil am Grunde von Ausbeutungsverhältnissen die Unterstellung einer grob ungleichen Verteilung von Produktionsmitteln steht und die Produktionsmittel in dieser Theorie das schlechthin grundlegende Gut der verteilenden Gerechtigkeit sind. Und zwar eben grundlegend auch deswegen, weil nach orthodox marxistischer Überzeugung diejenigen, die über die großen Produktionsmittel verfügen, letzten Endes auch das Sagen haben, was dann die Funktionsbestimmung der eigentlich politischen Herrschaft angeht. Das heißt, sie können eben dann die politische Herrschaft zum Zwecke der Aufrechterhaltung ihrer Privilegien für sich einsetzen. Das ist eine weitere Annahme, die natürlich auch wieder eigens diskutiert werden müsste. Okay. Dazu nur noch ein ergänzender Gedanke. Diese Idee, dass in der Gesellschaft grundlegende Herrschaftsverhältnis ein Ausbeutungsverhältnis ist, das wiederum auf einer grob ungleichen Verteilung des zentralen Gutes der Produktionsmittel beruht, findet nun aber im Marxismus noch eine Erweiterung, nämlich dahingehend, dass gesagt wird, und das ist eine, wie ich finde, systematisch wichtige Erweiterung. Wenn einmal die grundlegenden Güter, in dem Fall also die großen Produktionsmittel, ungleich verteilt sind, dann sorgen die ausbeuterischen Beziehungen, die durch diesen Sachverhalt in Gang gesetzt werden, dafür, dass mit statistisch hoher Wahrscheinlichkeit diese ungleiche Verteilung sich noch verstärkt. Also, für Marxisten ist natürlich die Ausbeutung die Voraussetzung für die Akkumulation von Kapital. Nur durch Mehrwertproduktion, also durch den Einsatz des spezifischen Gebrauchswerts der wahren Arbeitskraft, kann es dazu kommen, dass eine Seite die sachlichen Mittel der Arbeit in immer größerer Konzentration und Menge auf sich vereinigt. Sodass also die Annahme ist, indem einige gezwungen sind, sich in ausbeuterische Beziehungen hineinzubegeben, tragen sie zur Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter dieser Verhältnisse bei. Sodass man also sagen kann, diejenigen Güter, deren Verteilung für eine Gesellschaft schlechterdings grundlegend ist, sind zugleich diejenigen Güter, über die zu verfügen, eine systematisch bessere Chance eröffnet, auch in Zukunft zu den Verfügenden zu zählen. Und zwar in immer höherem Maß. Also der marxistische Ausdruck dafür ist Akkumulation von Kapital. Und man könnte jetzt diesen Gedanken, auch abgesehen von den Besonderheiten der marxistischen Ausbeutungstheorie, generalisieren. Und das ist etwa das, was in der Herrschaftssoziologie des Franzosen Pierre Bourdieu passiert. Bourdieu sagt nämlich, so wie Marx das Kapital analysiert hat und die mit dem ökonomischen Kapital gegebene Chance, durch Akkumulation immer mehr Kapital zu bekommen, also immer mehr entscheidende Vorteile auf sich zu konzentrieren, das findet man analog auch, wenn man beispielsweise Bildungstitel und gesellschaftliches Ansehen und das Verfügen über aussichtsreiche gesellschaftliche Kontakte und dergleichen betrachtet. In all diesen Beziehungen kann man also auch mit etwas Mut zur Metaphorik von Kapital reden. Und jedes Mal hat man es mit Mitteln zu tun, über die zu verfügen, eine systematisch günstigere Möglichkeit bedeutet, in Zukunft noch mehr dieser Mittel zu besitzen. Also die jeweils in einer Gesellschaft maßgeblichen Vorteile, welche immer es sind, tendieren vermittelt über asymmetrische Sozialbeziehungen zu ihrer eigenen Vermehrung und zunehmenden Konzentration bei wenigen. Oder in einem kalenderspruchartigen Schlagwort, wer hat, dem wird gegeben. Und das hat, so denke ich, eine sehr wichtige Konsequenz. Eine Gerechtigkeitstheorie ist sicher naiv in einem herrschaftssoziologischen Sinne, wenn sie nicht bedenkt, dass zu einer ungleichen Verteilung grundlegender Güter bestimmte soziale Dynamiken gehören, die, wenn man sie nicht korrigiert oder unterbricht, zu einer ständigen Verstärkung, einer Art positiven Rückkopplung zugunsten der jeweils privilegierten Position führen. Sodass also eine herrschaftssoziologisch aufgeklärte Theorie der Verteilungsgerechtigkeit mindestens zwei Dinge berücksichtigen muss. Erstens, Herrschaft mag außer in den offiziell als solchen ausgewiesenen Bürger-Staat-Beziehungen auch inoffiziell in bestimmten gesellschaftlichen Beziehungen wirksam sein. Und die ungleiche Verteilung der für Herrschaftsverhältnisse grundlegenden Güter erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass einige ihre eigene Position immer weiter verbessern können, und zwar, weil sie imstande sind, diejenigen Beziehungen zu gestalten, zu strukturieren, in hohem Maße zu bestimmen, in denen gewissermaßen die Verteilung der grundlegenden Güter selber auf dem Spiel steht. Also die im Wissenschaftssystem mit besonders viel Prestige versehenen Akteure, die im ökonomischen System mit besonders viel als Kapital verwendbarem Geld versehenen Akteure, die im Spinnennetz sozialer Einflussbeziehungen besonders zentral positionierten Akteure sind jeweils imstande, diejenigen Beziehungen entscheidend mitzuprägen, von denen ihre eigenen Privilegien, ihre eigene Ausstattung mit den maßgeblichen Vorteilen wesentlich abhängt. Und insofern gehört dann zu einer umfassenderen Konzeption gerechter Verteilung nicht nur ein Verständnis der besonders grundlegenden Güter dieser Verteilung, und das sind eben diejenigen Güter, von denen die Verteilung anderer Güter abhängt, sondern es gehört dazu auch ein Sinn für die Eigendynamik derjenigen sozialen Beziehungen, die durch die ungleiche Verteilung der grundlegenden Güter wahrscheinlich gemacht werden. Und das sind eben in der marxistischen Deutung Beziehungen der Ausbeutung über Arbeitsmärkte. Das können aber auch Beziehungen der Ungleichheit sein, wie sie sich etwa zwischen Geschlechtern abspielen oder in allen möglichen anderen asymmetrischen und systematisch verzerrten Beziehungen. Okay, so viel dazu. Haben Sie dazu Fragen und Kommentare? Wenn das nicht der Fall ist, dann fasse ich jetzt also nur noch mal knapp zusammen, was ich über die besondere Gerechtigkeit gesagt habe, und gehe dann über zum nächsten Punkt, nämlich der Gleichheit. Die besondere Gerechtigkeit umfasst Beziehungen der Verteilung, des Tausches, der Wiedergutmachung und der Strafe, und sie umfasst als einen wesentlichen, zentralen, grundlegenden Sonderfall der verteilenden Gerechtigkeit Beziehungen zwischen Herrschenden und Beherrschten. Das Wesentliche an Beziehungen zwischen Herrschenden und Beherrschten ist, dass in ihnen diejenigen Güter der Verteilung auf dem Spiel stehen, von denen die Verteilung anderer Güter abhängt. Man könnte sich also die Verteilung von Gütern auf verschiedenen Ebenen vorstellen, und auf der grundlegenden Ebene sind eben die Herrschaftsgüter. Das können, wie das sozusagen offiziell vorgesehen ist, politische Ämter und Positionen sein. Es können aber auch Positionen im ökonomischen System beispielsweise sein, die durch privilegierten Zugang zu den großen Produktionsmitteln geprägt sind, und vielleicht auch Positionen in anderen Beziehungen, die de facto, auch, wenn auch nicht de jure, herrschaftsförmig aussehen. Und man muss, glaube ich, wenn man eine herrschaftssoziologisch aufgeklärte, eine realistische Vorstellung von Verteilungsgerechtigkeit und ihren Aussichten haben will, bedenken, dass die Verteilung der grundlegenden Güter der Verteilung Auswirkungen auf diejenigen sozialen Beziehungsdynamiken hat, von denen die weiteren Ungleichverteilungen aller möglichen Güter abhängen. Das also nochmal resümierend zu diesem Punkt. Jetzt will ich zu der Frage übergehen, inwiefern Gerechtigkeit eigentlich etwas mit Gleichheit zu tun hat. Und dabei will ich jetzt im Folgenden voraussetzen, dass es sinnvoll ist, hier bei der verteilenden Gerechtigkeit anzusetzen, weil ich eben glaube, gezeigt zu haben, dass die verteilende Gerechtigkeit unter den besonderen Arten der Gerechtigkeit einen Vorrang verdient. Man könnte also jetzt auch fragen, inwiefern gehört zur gerechten Verteilung von Gütern eine gewisse Gleichheit und in welchem Sinne Gleichheit? Und um jetzt sozusagen wieder zunächst einmal an unser wahrscheinlich im Allgemeinen geteiltes Vorverständnis zu appellieren, wir würden sicherlich mit Bezug auf die Beziehungen unter Menschen sagen, dass diese Beziehungen grundsätzlich geprägt sein sollen davon, dass alle einander mit Achtung und Respekt als Gleiche behandeln. Wir wollen keine Beziehungen, in denen Menschen einander nicht auf Augenhöhe begegnen können. Wir lassen aus technischen Gründen zu, dass einige Einflusspositionen haben, die andere nicht haben. Aber selbst dann würden wir nicht sagen, dass diejenigen, die in besonderen Einfluss- oder Machtpositionen sind, deswegen grundsätzlich gesehen mehr wert sind als alle anderen und deswegen von anderen eine geradezu unterwürfige oder demutsvolle Art der Begegnung erwarten dürften. Also wir wollen sozusagen, um es im Bild zu sprechen, keine Beziehung, die von Bücklingen und Knicksen und tiefen Verbeugungen und Hutlüften vor Vorgesetzten und so weiter geprägt sind. In diesem Sinne wollen wir durch alle faktisch natürlich durch in unserem Leben spürbaren Ungleichheiten hindurch eine grundlegende Anerkennung unserer moralischen Gleichwertigkeit und unserer Gleichberechtigung als Bürgerinnen und Bürger ausgedrückt finden. Das ist nun ein Gleichheitsverständnis, von dem man sicherlich sagen wird, es gehört nicht zur grammatischen Logik des Gerechtigkeitsdenkens überhaupt, sondern es scheint eher zu den spezifisch modernen Ausprägungen dieses Gerechtigkeitsdenkens zu gehören. Denn es gab ja in der Geschichte und gibt mancherorts noch immer Menschen, die der Ansicht waren und danach auch ihre Beziehungen gestaltet oder hingenommen haben, dass es unter ihnen natürliche Überlegenheit und Unterlegenheit, natürliche Führer und natürliche Gefolgsleute gibt. Dass einige Menschen von Geburt an gewissermaßen in einen anderen Kreis und damit auch in einen anderen Bereich von Rechten und Pflichten hineingehören als andere. Primär geschichtete, stratifizierte Gesellschaften sind so. Und es scheint genau das, nämlich dieser Glaube einer angeborenen Ungleichheit unter den Menschen zu sein, was wir heute nicht mehr akzeptieren. Also man könnte auch sagen, was immer die verschiedenen Teilsysteme moderner Gesellschaften, insbesondere die Ökonomie, an Ungleichheit unter uns zur Folge hat, ist eine Ungleichheit unter dem Vorzeichen einer anerkannten moralischen Gleichwertigkeit aller. Und darin liegt natürlich eine für die moderne politische Kritik und für das moderne politische Denken zentrale Spannung. Nämlich die Spannung zwischen einem ganz grundlegenden Gleichheitsversprechen und der gerade in modernen Gesellschaften sinnfälligen Erfahrung fundamentaler Ungleichheiten, was etwa die materielle Ausstattung, die Chancenverteilung und dergleichen mehr betrifft. Was ich jetzt aber zunächst wissen will, ist, Wenn schon diese Gleichheit, diese moderne Gleichheit nicht zur Gerechtigkeit als solcher ohne weiteres dazugehört, wenn sie nicht einfach ohne weiteres daraus folgt, was wir überhaupt unter Gerechtigkeit verstehen, ob es nicht doch einen systematischen, einen grundlegenden oder begrifflichen Zusammenhang gibt zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Gleichheit und wie der aussehen kann. Und dann könnte man im nächsten Schritt fragen, wenn es einen solchen ganz grundlegenden begrifflichen Zusammenhang zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Gleichheit gibt, ob man dann Möglichkeiten hat, die Herausbildung des spezifisch modernen Gleichheitsverständnisses, also der unterstellten moralischen Gleichwertigkeit aller Menschen, rational nachzukonstruieren, indem man sich auf dieses Gerechtigkeitsdenken noch einmal zurückbezieht und fragt, ob in ihm selber schon gewissermaßen eine Dynamik hin zu einer egalitären Einbeziehung aller angelegt ist. Das klingt jetzt vielleicht noch etwas abstrakt. Ich will es dann im Durchgang durch die folgenden Überlegungen ein bisschen anschaulicher und greifbarer machen. Ich will anfangen damit, was jetzt sicher als Beispiel ein bisschen überstrapaziert ist, aber was immer noch, glaube ich, den Vorzug der Einfachheit hat, dass wir uns eine ganz einfache Verteilungssituation zunächst einmal vorstellen. Und das ist die Situation eines Kuchens, den eine Mutter, von mir aus auch ein Vater, denken Sie sich dazu, was Sie wollen, eine Mutter zusammen mit ihren Kindern gebacken hat. So. Und jetzt steht sie vor der Frage, angenommen es sind drei Kinder, wie sie den Kuchen verteilen will. Und angenommen weiter, die Mutter will von dem Kuchen selber gar nichts, sie will einfach, dass jedes ihrer Kinder einen fairen Anteil an dem gemeinsam gebackenen Kuchen bekommt. Nun will sie gerecht verteilen. Und nun scheint es, dass ihr nicht beliebig viele Möglichkeiten der Rechtfertigung einer bestimmten Verteilung zur Verfügung stehen. Die Mutter könnte zum Beispiel überlegen, ein Kind ist besonders hungrig. Es hat einen besonderen Kalorienbedarf oder hat in letzter Zeit besonders wenig gegessen. Dann spricht das besondere Bedürfnis dieses einen Kindes dafür, ihm von dem Kuchen ein größeres Stück zu geben. Die anderen brauchen einfach weniger, um sozusagen auf den gleichen Stand des Wohlergehens, der Ernährung und dergleichen zu kommen. Bedürfnis ist also sicherlich ein möglicher Gesichtspunkt. Und wenn der Gesichtspunkt des Bedürfnisses sticht, dann ist es gerechtfertigt, dass die Mutter den Kuchen ungleich zugunsten des besonders Bedürftigen verteilt. Nun könnte es weiter sein, dass eines der drei Kinder sich beim Backen des Kuchens besonders hervorgetan hat. Es hat besonders lange mitgebacken, hat besonders viel und so. Jetzt könnte man also sagen, ein zweiter Gesichtspunkt, den die Mutter gewichten muss, ist der Beitrag. Wenn der Beitrag zum Gelingen des Backwerks ungleich war, dann könnte das ein Grund, Philosophen sagen, ein prima facie Grund dafür sein, dass dieses eine Kind, das besonders viel beigetragen hat, mehr bekommt. Prima facie deshalb, weil man sagen kann, nur für sich betrachtet spricht das dafür, dem Kind, das mehr beigetragen hat, auch mehr zu geben. Wenn aber andere Gesichtspunkte dagegen sprechen, dann kann alles in allem gesehen trotzdem eine andere Verteilung gerechtfertigt sein. Gut. Jetzt könnte es drittens noch sein, dass das dritte Kind aber gestern von der Mutter das Versprechen bekommen hat, beim nächsten Mal, wenn wir einen Kuchen backen, kriegst du ein besonders großes Stück. Und man könnte nun sagen, ein Versprechen bekommen zu haben, begründet einen besonderen Anspruch auf etwas. Man könnte nun also sagen, die Mutter ist mit drei möglichen für ungleiche Verteilung des Kuchens sprechenden Gesichtspunkten konfrontiert. Das besondere Bedürfnis des einen Kindes, das besonders hungrig ist, der besondere Beitrag des zweiten Kindes, das besonders viel geleistet hat, damit der Kuchen auch dampfend und duftend dann vor ihnen steht, der besondere Anspruch des dritten Kindes beruhend auf dem Versprechen der Mutter vom gestrigen Tage. So, das sind alles Gründe, wofür? Nun, dafür abzuweichen von einer gleichen Verteilung des Kuchens. Was aber, wenn entweder keiner dieser Gründe zutrifft, alle sind gleich begierig und gleich hungrig, alle haben gleichermaßen beigetragen oder man kann beim besten Willen nicht entscheiden, wer mehr beigetragen hat und es sind auch keine besonderen Versprechen im Spiel und auch keine sonstigen Ansprüche. Gut, jetzt könnte man sagen, gut, eine Möglichkeit, die Mutter verlost die Stücke. Aber das scheint nicht unbedingt die nächstliegende und beste Antwort zu sein auf diesen Fall, sondern die natürliche Antwort auf diesen Sachverhalt scheint zu sein, dass die Mutter den Kuchen zu genau gleichen Teilen an die Kinder verteilt. Immer vorausgesetzt natürlich, alle wollen möglichst viel. Also wir nehmen uns jetzt drei Kinder an, von denen keines von sich aus sagt, ich verzichte, damit du mehr kriegst. Oder damit meine Figur und so weiter. Sondern alle wollen möglichst ein großes Stück. Und wenn nun kein für alle gleichermaßen akzeptabler Grund für eine ungleiche Verteilung des Kuchens spricht, dann scheint die natürliche Rückfallposition, die Position, auf die man dann automatisch zurückgeworfen ist, die Gleichverteilung zu sein. Das, könnte man nun sagen, ist ein rein negativer Umstand. Wir können gleich oder ungleich verteilen. Wir können ungleich verteilen nach verschiedenen Gesichtspunkten. Und alles muss gerechtfertigt werden. Also Gleichverteilung muss gerechtfertigt werden. Und Gleichverteilung ist zum Beispiel nicht gerechtfertigt, wenn ein Kind geltend machen kann, ich habe aber mehr dazu beigetragen, dass der Kuchen entstand. Oder wenn ein Kind sagen kann, mein Bedürfnis ist besonders groß oder wenn ein Versprechen im Spiel ist. In diesem Sinne ist Gleichverteilung genauso wie andere Verteilungen eine zu rechtfertigende Lösung. Und trotzdem, so will ich behaupten, gibt es eine Asymmetrie. Nämlich zwischen Rechtfertigung für Ungleichheit und Rechtfertigung für Gleichheit. Die Behauptung ist in Kürze die, jede Rechtfertigung für eine ungleiche Verteilung ist eine spezielle Rechtfertigung, beruhend auf Gesichtspunkten wie Bedarf, Beitrag oder auch besondere Ansprüche. Die Rechtfertigung für Gleichverteilung ist dagegen einfach das Entfallen aller möglichen Rechtfertigungen für eine ungleiche Verteilung. Und das kann man nun positiv wenden und könnte also sagen, wenn wir danach fragen, ob etwas für eine ungleiche Verteilung des Kuchens spricht, dann gehen wir immer schon von der Gleichverteilung aus der natürlichen Lösung aus. Und deswegen ist es kein Zufall, dass wir, wenn wir keine solchen Gründe finden, wir dann die Gleichverteilung gerecht finden, sondern es ergibt sich systematisch. Und das ist in der neueren Gerechtigkeitstheorie ausgedrückt worden mit der Bezeichnung Präsumption der Gleichheit. Also die Gleichverteilung ist nicht in demselben Sinne rechtfertigungsbedürftig wie die ungleiche Verteilung. Und ich halte diese Position für richtig. Ich denke allerdings auch, sie ist aufklärungsbedürftig. Denn warum ist das eigentlich so? Ich will auf diese Frage in der nächsten Vorlesung eingehen und will dann auch auf etwas eingehen, was Ihnen jetzt wahrscheinlich schon durch den Kopf gegangen sein mag, nämlich dass dieses Beispiel mit dem Kuchen doch allzu simpel ist, um die sozusagen realweltlichen Probleme, die die Verteilungsgerechtigkeit betreffen, in ein Bild zu fassen. Gut, vielleicht nehmen wir uns noch 4 Minuten, wenn Sie das möchten, für Nachfragen und Kommentare und gehen dann auseinander. Also wenn Sie jetzt dazu noch etwas anmerken möchten, wäre jetzt noch vielleicht ein bisschen Gelegenheit, dann würde ich alle bitten, noch 4 Minuten vielleicht nach Möglichkeit ruhig sitzen zu bleiben. Ja. Nein. Ja, das ist sozusagen der Inbegriff einer prozeduralen Verteilungslösung. Nicht? Also man erreicht über vollkommene Verfahrensgerechtigkeit eine Gleichverteilung auf diesem Weg. Und in gewissem Sinne, mit gewissen Komplikationen, wird das dann der Weg sein, den etwa John Rawls mit seiner Konzeption der Gerechtigkeit als Fairness auch einschlägt. Ja, genau. Also das. Und ich denke, naja gut, ich will in der nächsten Woche eine Deutung auch dieses Beispiels geben. Aber das Phänomen, glaube ich, ist klar. Ja. Von was? Quoten. Quoten. Ja. Ach so, okay, ja.
Das Ungleiche, Ungleichverhalten werden soll. Zugang zu Herrschaftsstelle, zu Ämte.
Professuren. Ja. Ja gut, Quoten und sowas sind Begründungen für Ungleichheit, die auf eine kompensationsbedürftige, zugrunde liegende Ungleichheit hinweisen. Ja, also man sagt dann, also jedenfalls ist das eine mögliche Rechtfertigung und vielleicht auch die beste, die man hat. Das, was im ersten Augenblick diskriminierend scheint, nämlich dass wir einem mehr geben oder bessere Chancen eröffnen, ist in Wirklichkeit bloß eine Antwort auf eine zugrunde liegende Ungleichverteilung und will diese Ungleichverteilung irgendwie kompensierend wettmachen. Also bei Quoten könnte man jetzt wieder sagen, sie setzen im Grunde genommen als den natürlichen Ausgangspunkt, in dem Fall zum Beispiel die Gleichheit der Zugangschancen voraus, und rechtfertigen mit der de facto nicht gleichen Verteilung der Zugangschancen dann solche kompensierenden Maßnahmen. Ja. Gut, dann bis nächste Woche. Ach so, noch ein Hinweis, genau, sehr gut. Am Dienstag in einer Woche abends werden wir in dem Kolloquium Theorie der Politik, das ich leite, einen Gastvortrag haben von einem amerikanischen Philosophen, Terry Pinkard. Pinkard ist ein Hegel-Experte. Er ist zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und der Vortrag ist öffentlich und wird zu dem Thema Hegelian Amphibians, hegelianische Amphibien sein. Was das ist, weiß ich nicht. Bin aber sehr gespannt und Pinkard ist ein interessanter Autor. Also jeder ist herzlich eingeladen, sich den Termin zu notieren und zu kommen. Ah! Ja.
Ich würde ein bisschen weg.